Hallo und herzlich willkommen bei Parlando, der Operntalk. Bevor diese Episode losgeht, möchte ich euch gern auf meinen brandneuen Patreon-Account aufmerksam machen. Podcasting kostet Geld und wer ein wenig Einblick hat, wird wissen, dass man per se daran nicht verdient, egal wie groß die Hörerschaft ist. Wenn dir meine Arbeit gefällt und du diese unterstützen möchtest, kannst du das auf Patreon ab sofort sehr gern tun. Schau dir einfach mal an, was ich dort für euch anbiete und wie ihr vielleicht noch mehr Parlando bekommen könnt als bisher. Ihr findet mich unter www.patreon.com/parlando. Natürlich ist und bleibt der Podcast für alle frei zugänglich, aber wer will und vor allem kann, hat ab sofort eine Möglichkeit, mich zu unterstützen. Nun aber viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Parlando, dem Operntalk mit mir, Bernhard Hanski, und natürlich wieder einen hochkarätigen Gast aus der Opernwelt. Vor mir sitzt eine junge Frau, die mit nur 31 Jahren mehr erreicht hat als andere in einem ganzen Leben. Ein spektakuläres Debüt folgt dem nächsten und man weiß gar nicht so richtig, was man anfangen soll hervorzuheben. Vielleicht die Wiedereröffnung der Berliner Staatsoper 2017 mit ihr als Gretchen in den Schumann-Faust-Szenen oder ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen im Corona-Jahr 2020 als Fiordiligi. Oder doch der vielleicht aufsehenerregendste Preis, den sie gewonnen hat, bei Placido Domingos Operalia-Wettstreit. Fakt ist jedenfalls, sie ist nicht zu stoppen. Die französische Sopranistin mit dänischen Wurzeln hat nicht nur Berlin, sondern direkt die ganze Opernwelt für sich eingenommen. Fachgrenzen interessieren sie dabei genauso wenig wie Sängerklischees. Scheinbar ohne Furcht erklimmt sie eine Rolle nach der anderen und überzeugt mit ihrer jugendlichen Frische und überwältigenden Bühnenpräsenz. Musetta, Manon, Donna Elvira, sie lebt ihre Rollen. Nun sitzt sie mir gegenüber und ich freue mich auf das folgende Gespräch mit der wunderbaren Sopranistin Elsa Dreisig.
Hallo,
danke. Liebe Elsa, vielen Dank, dass wir das heute machen können, denn du hast einen ganz schönen Marathon hinter dir.
Ja.
Lassen wir mal einfach Revue passieren, die letzten Tage. Samstag, Wiederaufnahme Figaro, mit dir als Contessa. Gestern, die zweite Vorstellung Donna Elvira nach der Premiere im Don Giovanni. Wie geht's dir heute?
Also, meine Stimme ist ein bisschen müde und mein ganzer Körper ist out. Ich merke, ich bin gut für nichts heute. Nur vielleicht ein Gespräch und dann wieder auf dem Sofa sitzen und Movie anschauen. Also wirklich, ich denke, 2 Tage wirklich mich erholen und wieder meine Kräfte zu finden.
Das braucht man auch, ja, oder? Ja. Das ist auch, glaube ich, normal. Da muss man sich nicht entschuldigen für.
Dann. Nee, also das ist normal und man sagt auch, also Pressure und also Pression und Depression. Also ich hatte so viel Pression gehabt, so viel Pressure, wie sagt man das auf
Deutsch? Ja, so viel Druck.
Druck. Mhm. So man muss auch diesen Moment, wo man der Druck wieder raus.
Ablassen, ja.
Genau.
Ja.
Sonst schafft man nicht weiter zu gehen.
Ja. Und wie schaffst du das? Also wirklich nur Couch, Netflix und Chill oder was gibt's da für Geheimrezepte?
Also, die beste Rezept für mich, es ist eigentlich irgendwo Inspiration wieder zu finden. Also oder in einem Buch oder mit einem Gespräch mit jemandem oder in Movie, aber irgendwie muss ich mich wieder
zu dir finden.
Ja, zu mir finden. Das ist ganz genau. Und weil ich habe jetzt so viel gegeben, dass gerade heute habe ich keinen Kern mehr. Ich habe keinen diese...
Du hast deine Mitte ein bisschen verloren, ja?
Ja, die Mitte und auch die Seele habe ich. Ich habe das Gefühl, meine Seele ist sehr, sehr pur. Also nie so interessant.
Aha, deine Persönlichkeit.
Meine Persönlichkeit
ist versteckt noch, ja.
Ja, weil ich habe so alles gegeben und ich denke, okay, wer bin ich jetzt? Was kann ich geben? So irgendwie muss ich diese Inspiration wiederfinden.
Und da merkst du wahrscheinlich auch, dass du wirklich dann auf der Bühne alles gegeben hast, oder?
Ja, das ist nur danach. Ja. Weil in dem Show, also ich merke schon, ich bin müde danach, aber es ist, es fühlt sich sehr natürlich, also ja. ich liebe es. Es ist nur danach, wenn ich zu Hause bin oder nach einer richtig, wirklich eine gute Show, dann merke ich, da hast du etwas sehr Besonderes gegeben, weil ich merke, in meinem Körper fehlt mir jetzt etwas.
Du bist leer, ja. Ja, überhaupt, das ist ja kein Zufall. Mozart spielt in deiner Karriere eine riesengroße Rolle. Du hast jetzt eben den Da Ponte-Zyklus mit der Donna Elvira so richtig vervollständigt, hast, als wenn es der Zufall es wollte, gerade auch eine ganz tolle Mozart-CD veröffentlicht, Mozart mal 3, wo du aus den 3 Da Ponte-Opern auch 3 jeweils Charaktere, verschiedene, vorstellst. Hast die Gesamtaufnahme von Mithridate gemacht, als Cifare unter Minkowski. Hast an der Staatsoper Berlin, deiner musikalischen Heimat, von der Papagena eben jetzt bis zur Elvira alles gesungen. Was bedeutet Mozart für dich? Was ist er für deine Stimme?
Also, es ist komisch, weil ich habe nichts dafür gemacht, wirklich so viel Mozart zu singen. Es ist zu mir gekommen. Ja. Und das ist seit ich bin 0 Jahre alt. Also es war schon so in meinem Mutters Bauch. Also schon hat sie, als ich Kind war, hat sie so viel Pamina gesungen. Und ich habe das immer so gemocht. Das war immer mein Lieblingsoper, die Zauberflöte. Immer. Und schön. Wenn ich das sage, die Menschen sind sehr überrascht, weil es ist nicht so ein einfacher Oper und manchmal sagt man, Zauberflöte, es ist ein bisschen langweilig. Für mich, es ist the masterpiece.
Ja, ich bin bei dir.
So, und ich denke, das kommt, weil ich kenne jede Noten von alle Instrumenten bis alle Sängern und diese richtige Erkenntnis habe ich mit keiner anderen Komponisten. Es ist wirklich nur mit Mozart, weil es kommt von irgendwie, von dem Childhood, wie sagt man das?
Von der Kindheit, ja.
Und es ist komisch, weil auch mein großes Debüt als Kind war mit der erste Knabe in Zauberflöte.
Den hast du auch gesungen.
Den hatte ich auch gesungen. Und dann plötzlich mein Debüt im Staatsoper Berlin war mit Papagena und Pamina. Am gleichen Tag habe ich die beide Rolle gesungen.
Du hast vor diesem großen Debüt noch die Papagena gemacht, in der Vormittagsvorstellung, ja?
Genau. Also, ach, toll. Ganz verrückt. So immer, es gibt immer verrückte Sachen mit Mozart. Auch mein Debüt in Paris im Bastille-Oper hatte ich mit Pamina. Ohne Probe gemacht, weil ich war die B-Besetzung und Nadine Sierra hat alle Probe gemacht und ich bin so nur für die 4 letzte Vorstellungen eingesprungen. Und das war mein Debüt in Bastille. Und jetzt singe ich die fast, ich denke, 2 von die beste Rolle von Mozart, Contessa und Elvira, hintereinander. So irgendwie gibt es was Besonderes mit Mozart. Und wie du hast gesagt, mein Debüt in Salzburg, weil ist auch mit Mozart. Yeah, so. Yeah. Ich weiß nicht, ich bin sehr, sehr dankbar, weil ohne dieser Komponist wäre ich vielleicht nicht, wo ich bin. Und irgendwie passt es auch sehr gut mit meinem theatralischen Personalität, ich mag sehr Belcanto und ich mag auch sehr, sehr italienische Repertoire und vielleicht auch französisch romantische Repertoire, aber irgendwie in Mozart gibt es so eine Spielerei, gibt es so eine Energie, das passt sehr, sehr gut mit mir und stimmlich macht es auch Sinn, also wenn man 30 Jahre alt, also wenn man Anfang eine Karriere ist, es ist immer gut, wenn man kann, Mozart zu singen, das macht Sinn eigentlich.
Thank you.
Und eben Pamina, das war ja dieser ganz besondere Einstand in Berlin, die war ja nicht geplant, die hast du übernommen, auch sehr schnell, glaube ich. Und dann war eben dieses paradoxerweise erst Papagena, dann Pamina. Wie erinnerst du dich an dieses, ich meine, du warst wahnsinnig jung, du warst Opernstudio. Ja. Was geht einem da durch den Kopf? Wie erlebt man so einen Abend?
Ich denke, ich hätte das heute nicht geschafft. Also es ist wirklich komisch. Es gibt etwas, in, wenn man... Also ich bin noch sehr jung, aber ich bin viel mehr bewusst. Ja. Es gibt so etwas sehr gut, wenn man ein bisschen
naiv,
weniger...
Naiv auch vielleicht noch ist, ne? Ja.
Weniger bewusst von, ist das gut, kann ich das schaffen? Es war so, mir war so klar, das ist mein Ziel. Ich muss die Pamina singen, ich muss in der Staatsoper das singen und es war auch mit René Pape als Sarastro. Also es war...
In der schönen Everding-Inszenierung.
Genau, und... Es war keine Frage und deswegen, ich denke, weil ich habe mich keine Frage gestellt, ist es auch super einfach gelaufen. Und heute, die Sache, wo manchmal geht es nicht so gut auf der Bühne, manchmal ist es super und manchmal ist es schwer. Und immer, wenn es ist schwer, es ist, wenn ich habe mich eine Frage gestellt, weil ich bin auf der Bühne. Und das ist diese, es ist gut zu zweifeln vorher, wenn man auch zu Hause übt, es ist super, super gesund. Aber wenn man auf der Bühne ist oder wenn man Ja gesagt hat und wenn man sagt, okay, das muss ich jetzt schaffen, dann muss man ein bisschen mehr
loslassen.
Und das habe ich so gemacht, ganz spontan und instinktiv als ich war im Opernstudio und mit meinen ganzen Twenties.
Ja, und du warst wirklich so, es war ganz am Anfang der Spielzeit auch so ungefähr, du warst wirklich noch kein Name in Berlin, das heißt, die Leute wussten gar nicht, was erwartet uns dort und dann aber bist du plötzlich so eingeschlagen. Ja,
aber das natürlich hilft, weil man hat weniger Druck, man macht das viel mehr für sich selbst. Heute, es ist anders und ich merke schon, der Druck ist viel anders und
natürlich.
Ich habe auch viel mehr Angst vor ich auf der Bühne eintreten, weil ich denke immer, okay, jetzt erwarten man etwas von mir.
Natürlich, man kennt deine CDs. Ja. Auf der CD ist natürlich das perfekte Resultat. Man schneidet natürlich nur das Beste rein.
Natürlich.
Und die Leute denken dann, so muss das dann immer klingen und sind vielleicht enttäuscht, wenn der Ton vielleicht eine Sekunde kürzer gehalten ist als auf der
ganz
CD.
Ganz genau. Ja. Deswegen sind auch Aufnahmen ein bisschen gefährlich, weil man erwartet etwas fast unmöglich danach auf der Bühne.
Natürlich.
Und wir sind so eine Generation, die mit vielen Aufnahmen aufgewachsen sind. Und ich rede darüber viel mit meinem Mann, der Geiger ist. Danke. Geist.
Ein Geist, Geist ist er noch nicht. Da hat er noch ein paar Jahre Zeit.
Geiger spielt. Und er hat auch manchmal, er sagt, das ist nur möglich auf eine Aufnahme. Es ist überhaupt nicht möglich in Wirklichkeit. Und ich denke, warum sollen wir nicht auch im Aufnahmen die Wirklichkeit zeigen? Warum müssen wir die Perfektion absolut zeigen? Aber so ist es heute. Es war nicht so vorher. Und deswegen mag ich sehr alte Aufnahmen auch und live, besonders
Live-Aufnahmen
zu hören. Weil da kann man viel mehr von die Wirklichkeit kriegen.
Ja, ich liebe ja, vielleicht kennst du diese Aufnahme Traviata mit Placido Domingo, ich glaube Kleiber, die Aufnahme mit Kotrubasch.
Ja, natürlich.
Wo das hohe C bei ihm reingeschnitten ist und zwar mit einer Schneidetechnik, wo jeder hört, hier ist irgendwas reingeschnitten, da gibt es einen riesen Bruch und der Ton ist künstlich verlängert.
Ja.
Der hat einmal das C ganz kurz wahrscheinlich gesungen und dann haben die das 10-mal abgespielt. Das klingt so schlimm. Und ich auch denke, warum?
Warum?
Weil dann sing es nicht. Nee. Er ist fantastisch genug, er braucht das nicht. Ne?
Ganz genau.
Ja. Aber das ist eben die Fake-Welt der Aufnahmen. Ne?
Ja.
Welche von den Mozart-Damen ist dir am liebsten? Du hast schon vorhin so ein bisschen im Gespräch angedeutet, die Fiordiligi liegt dir sehr, aber jetzt hast du ja wirklich alle gesungen. Was ist so dein Fazit?
Ich habe noch nicht die Elektra in Idomeneo gesungen, dann das freue ich mich dafür, weil ich weiß, es kommt.
Ja. Also, den Vertrag gibt es, ja?
Ja, genau. Ich muss noch nicht sagen, wo, wer und wie, aber es kommt.
Ein bisschen Überraschung darf sein.
Ja, natürlich. So, I'm looking forward to that, wie sagt man das?
Ich freue mich darauf.
Aber jetzt gerade, es ist schwer für mich zwischen Contessa und Elvira zu wählen. Also Fiordiligi.
Sie ist so anders, ne? Die kann man schlecht vergleichen mit den anderen.
Es ist auch die Energie. Ich mag sie so, aber auch weil Fiordiligi ist auch jetzt mit Salzburg verbunden.
Ach so.
Und auch mit so einer unglaublichen Produktion. So, ich kann eigentlich nicht die Rolle von sich selbst denken. Es hält mit dieser unglaubliche Erfahrung, was wir haben erlebt, weil es war ein ganz besonderes Moment.
Auch, das war so ideal, ja?
Ideal. Ja. Ein ideales Team, auch wie gesagt, wir haben ganz viel geschnitten, also nicht so viel von Jordi Ligi, leider. So, ich hatte weniger Zeit, mich zu erholen, aber der ganze Oper war nur eine Stunde und 45 Minuten ohne Pause, ganz intensiv, ganz theatral, nichts auf der Bühne. Es war nur zwischen die Beziehung zwischen den Leuten. Es hat mich so viel Spaß gemacht. So, natürlich für mich ist vielleicht für die Ligi meine liebste Rolle, aber wegen dieser Produktion.
Naja, verstehe.
Wenn ich die Produktion vergisst, dann denke ich, musikalisch mag ich vielleicht besser Contessa oder Elvira. Contessa hat einfach die schönste Musik, muss man, also es ist so. Aber Elvira ist vielleicht ein bisschen mehr spannend mit der Persönlichkeit. So.
Ja, eben macht die Contessa als Person Spaß? Weil eigentlich, sie ist doch schon sehr lethargisch und sie hört sich gern selbst zu,
ja,
oder?
Aber das kommt an von der Inszenierung.
Ja.
Und dieses Mal haben wir, in dieser Trilogie jetzt im Staatsoper Berlin mit Vincent Huguet, haben wir wirklich eine Contessa, die sehr Rock'n'Roll ist und
Sie ist ein Popstar,
Spaß,
ne?
Sie ist ein Popstar, sie ist Debbie Harry, Blondie. Sie hat eine riesige Karriere, sehr erfolgreiche Frau. Und es gibt viele, viele Stellen, wo eigentlich she's leading everything, wie sagt man das?
Sie führt die Person an.
Also zweiter Akt, sie führt alles. Sie sagt, wir gehen jetzt weiter. Ich möchte weitergehen.
Yeah.
Und das macht Spaß. Also, so, ich würde nicht sagen, natürlich, es könnte ein viel mehr klassische Inszenierung sein, wo die Contessa ein bisschen mehr
leidet
und langweilig ist. Aber ich denke, ich würde nie so ein Contessa machen. Das ist nicht mein Typ.
Du hast zwar auch bei Mozart eine Papagena mal gesungen, ganz am Anfang, die war dann aber auch schnell weg zum Glück. Auch die Zerlina mal in Paris probiert, aber ansonsten direkt auf die Leading Ladies. Hm. Die Mägde interessieren dich nicht so sehr, die Susanna, die Despina?
Nee, es ist komisch, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil seit ich bin ungefähr 26, 27, habe ich wirklich die Entscheidung genommen, ich möchte kein Mädchen sein,
keine Soubrette.
Es ist spannende Rolle. Despina ist super lustig, Susanna ist toll. Es ist nicht über die Qualität, aber es war mehr, ich sollte irgendwie eine Entscheidung machen. Ich möchte eher in die, mehr dramatisch, nicht stimmig, aber dramatisch im Theater. Und ich denke, es hält von verschiedenen Gründen. Erst, meine Mutter ist eine leichte Sopran und hat viele diese Soubrette-Rolle gesungen. So, es war auch für mich ein Weg,
einen eigenen Weg zu gehen.
Genau, weil sonst hätte ich mir zu viel mit meiner Mutter vergleichen können. Meine Mutter hat nie Contessa, nie Donna Elvira, nie Jordi Ligi gesungen. So, die Rollen waren noch leer vor einer Vorstellung.
Ja,
also,
ist toll, also macht Kopf. Sinn, ja.
So, das war der erste Punkt und ich habe auch gemerkt, auch wenn mein Stimme klingt sehr hell und vielleicht sehr, sehr leicht, aber drin ist es nicht so. Also ich merke nicht diese Leichtigkeit. Ich merke vielmehr, dass meine Stimme ist mit etwas sehr tief verbunden und irgendwie passt mit meiner Persönlichkeit und mit meiner Technik die Susanna Despina oder Selina. Ich könnte die singen, aber es passt weniger in meine Stimme.
Und du würdest wahrscheinlich dann nicht so überzeugen, weil es nicht aus deinem Innersten kommt.
Genau, ganz genau. Ja. Und ich weiß, es gibt andere Sängerinnen, die machen das viel, viel, viel besser. Mhm. Und deswegen mal sehen, also vielleicht noch ein Selina einmal zu singen oder ein Despina oder ich mal sehen, in welchem
Kontext
auch. Ja. Ich könnte ja sagen, aber in general würde ich eher immer in die mehr seriös, aber seriös bedeutet nicht langweilig, weil
um Gottes Willen,
ich habe viel Spaß mit Contessa und in Donna Elvira oder Fiordiligi.
Ja, glaube ich dir, sieht man auch. Gehen wir mal ganz an den Anfang zurück. Eben, es ist so ein blöder Spruch, wenn man sagt, die Musik wurde dir in die Wiege gelegt. Aber du hast es gerade schon angedeutet, es war so.
Es war so.
Deine Mutter ist Sängerin, und zwar ist das die dänische Sopranistin Inge Dreisig. Mhm. Dein Vater, Jules Ramat, ist unter anderem auch Sänger, er macht noch viel, viel mehr. Sie haben sich auch, glaube ich, bei einer Produktion kennengelernt, ne? Pelléas, habe ich gelesen.
Ja, Pelléas und Mélisande, ganz genau.
Nicht nur das, auch die Tante und Cousine singen. Also du bist auf die Welt gekommen und warst eigentlich umgeben von Musik.
Ja.
Wie war das für dich in deiner Kindheit? War das immer schön oder hat das auch mal genervt?
Nee, es war immer schön. Das hat mich wirklich, also es hat meine ganze Kindheit strukturiert und ohne das wäre meine Kindheit überhaupt nicht so schön. Also es hat mich wirklich, also immer ein Grund zu aufstehen, es war, weil ich wüsste, ah okay, morgen habe ich ein Gesangstunden oder morgen tanze ich, weil ich war immer in so einer Struktur mit viele, viele verschiedene Unterrichten, also Klavier, Tanz, Stepdance auch.
Wow.
Also
und das kam auch immer von dir, der Wunsch, ja?
Das weiß ich nicht. Ich denke, als ich war 4, 5 Jahre alt, ich erinnere mich ganz deutlich, dass ich habe meine Stimme so gemocht. Ich habe gedacht, oh, du hast eine wunderschöne Stimme.
Yeah.
Und ich habe so gesungen, immer.
Du hast dich genossen.
Ich habe mich so genossen, das ist leider verpasst gegangen, aber vorher war so. Und ich glaube, also für meine Mutter, es war ganz natürlich und spontan auch mir in so es war keine Opernstudio, es war so ein Kinderchor in einer Oper.
Ja.
Und ich war 3 Jahre in Liège, in Belgique. Und wie viele Jahre in Lyon, das erinnere ich mich nicht mehr, aber das war fast von 8 Jahre bis 17 Jahre. So fast 10 Jahre war ich in Lyon in die Kinderchor. Und die Kinderchor in Lyon mit dem Oper ist super gut gemacht, weil wir haben, wie gesagt, so viele verschiedene Unterrichten. Wir sind auch fast in jede Produktion, wo ein Kinderchor ist, singen wir so Bohème, Werther, Turandot,
Carmen.
Also so viel und aber auch eigenes Produktion, Kinderproduktion.
Toll.
Und es war immer die beste Zeit. Ich war nicht so ein, Schule war okay, ich war auch nicht so, ich war nicht so gut, also es war immer schwer. Aber in Musik war immer einfach. Deswegen war es schön, so eine Stelle zu haben, wo ich habe gemerkt, ach, das kann ich und vielleicht auch besser als die anderen. In Schule war ich immer, okay, ich muss immer so viel arbeiten.
Es war Arbeit. Ging mir genauso übrigens. Ich habe mich auch mehr auf den Gesangsunterricht in Berlin gefreut, als auf den Matheunterricht in meiner Heimatstadt. Aber war es für dich auch so, dass du da schon im Kinderchor dann immer mal so geschielt hast, wer singt heute Carmen, wer ist die Michaela, was macht die andere Besetzung besser? Also hat dich interessiert, mit wem du so auf der Bühne stehst schon? Oder war das eigentlich deine Kindergruppe, mit der du da Spaß hattest?
Ich würde eher meine Kindergruppe, aber wenn meine Mutter gesungen hat, da war ich im Zuschauerraum und da habe ich alles wie
ein Schwamm aufgesogen, oder?
Genau, oder ich habe wirklich alles gesehen, okay, warum mag ich diese Sängerin?
Ja.
Warum mag ich dieser Sänger nicht? Oder was mag sie? So alles analysiert, aber die Name war mich wurscht, der Komponist war mich wurscht, die Geschichte war mich wurscht, oder wie sagt man das? Es war nur über die Prestation.
Ja, ja,
warum höre ich und sehe ich mehr an diese Sängerin an, als ein anderer.
Ja.
Und da habe ich alles in meinen Kopf notiert. Und das ist vielleicht die beste unterrichten, was ich habe genommen. Das
ist eine gute Schule, ja.
Eigene Meinung und auch, ich habe verstanden, okay, die Stimme ist prima la voce, wie man sagt, es ist die wichtigste. Aber kommt es ganz, ganz nah danach, die Präsenz auf der Bühne. Oh, weil mir hat als Kind keinen Spaß gemacht, so eine Puppe auf der Bühne zu sehen, wo ich habe nichts von, kein Gefühl verstanden und wo die Körper so, Entschuldigung, blöd ansehen und wo man denkt, also come on.
Keine Posen, ja.
Nee. Es war wirklich komisch, weil man hätte gedacht, ich hätte vielleicht mehr die Kraft genossen, also wenn eine Stimme sehr, sehr laut klingt. Aber nee, mehr war die Präsenz so wichtig. Und ich denke, das hat mich wirklich einen Weg für mein ganzes Leben gezeigt.
Natürlich, ja. Das hat dein ganzes Denken entwickelt.
Genau, und strukturiert.
Und kannst du dich noch erinnern an die erste wirklich bewusst erlebte Oper, wo du das erste Mal verstanden hast, wow, was für ein Meisterwerk? War zu viel wahrscheinlich auf einmal.
Meine drei höchste Gefühle, wo ich habe gedacht, okay, das kann man nicht besser machen, was Traviata, Bohème, also eigentlich wir, Carmen und Zauberflöte natürlich.
Also wirklich die Klassiker hier.
Klassisch, also ganz, ganz, toll. Und zu Hause haben wir nur das gehört und zu Hause habe ich nur René Flemings CD gehört oder Nathalie Dessay, es war nur Sopran und nur ganz klassisch.
Ja. Aber war das dann für dich automatisch auch schon immer klar, ich muss das auch beruflich werden oder war das erstmal nur ein Hobby und du hattest vielleicht noch andere Berufsalternativen?
Es ist komisch, es war nie eine Frage, aber ich habe mir auch nie gesagt, du wirst Sängerin sein. Ich habe wie alles Kindern vielleicht ein bisschen gedacht, okay, ich möchte gerne Musical machen oder mir war einmal, habe ich gedacht, nee, ich möchte gerne, auch wie sagt man das, auf ein, mit Kuhen, mit
Bäuerin.
Genau.
Auf einem Bauernhof arbeiten.
Genau. Aber dann habe ich eine Woche, meine Mutter hat gesagt, du möchtest das machen? Okay, wir lassen uns dort eine Woche. Und ich bin zu Hause gekommen und gesagt, nee, überhaupt nicht. Das war nur, weil ich habe so Kinderbuch gelesen und ich habe immer Tier gemocht. Und ich habe gedacht, aber das war nur
der romantische
Fantasie.
Gedanke.
Ja, genau, das war nur Fantasie. Aber
der Stall muss auch ausgemistet werden. Und das macht wahrscheinlich nicht so Spaß.
Diese Wirklichkeit war sehr schnell verstanden. Und dann wollte ich auch Theater machen und deswegen, als ich 18 Jahre alt war, habe ich erst in einem Theaterkurs
reines Schauspiel.
Genau, aber ich habe das nicht gekriegt. So danach habe ich gedacht, okay, so machst du einfach Hochschule, also Gesang, Hochschule und geh direkt zum Gesang, weil das war irgendwie, mein ganzes Leben hat mir gezeigt, das ist dein Destiny.
Oh, hast ja im Studium, also du hast mit 18 dann angefangen in Paris zu studieren, hast das dann fortgeführt in Leipzig bei Regina Werner. Wieso Deutschland? War das eine bewusste Wahl oder war das auch so spontan?
Nee, das war vielleicht die erste bewusste Wahl, das ich habe gemacht, wo wirklich das war für meine Karriere. Es war bewusst, es war Strategie.
Ja, ja.
Diese Strategie habe ich leider nur als 18 Jahre alt verstanden, weil ich habe als Kind habe ich Englisch und Spanisch gelernt, überhaupt kein Deutsch. So als 18 Jahre alt und wie gesagt, ich war nicht so gut in Schule und ich habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt Deutsch lernen? Ich werde das nie schaffen in Schule, nie.
Ja.
Und das war auch nicht mein Temperament, also ich bin damit nicht gut. Und ich habe gesagt, okay, du musst irgendwie schaffen, in so eine Hochschule zu gehen, wo ein Erasmus-System ist und dann gehst du ein Jahr nach Deutschland und du lernst Deutsch und dann kannst du in einem Ensemble in Deutschland gehen. Weil ich habe verstanden, viele große Sänger haben angefangen, in einem Ensemble zu singen. Also und viele waren in Österreich oder in Deutschland. Und Berlin ist zu mir gekommen eigentlich und ich habe gedacht, das ist einfach prima.
Ja. Ach so, das war dann, also Berlin war dann auch wieder nur Zufall.
Das war Zufall, ja. Weil ich habe so, ich habe die einen Meisterkurs mit, war das mit Neue Stimmen gemacht? Das war so ein Liedmeisterkurs mit Dietrich Henschel. Und da haben wir nach diesem Masterkurs haben wir ein Konzert in Berlin gegeben und da war der Boris Anifantakis, wo ist der Studioleiter,
yeah.
Und er hat mich gefragt, hast du Lust, einen Einsinger zu machen für die Opernstudio in yeah. Berlin? Und ich habe gedacht, ich hatte eigentlich die, weil ich bin ganz blöd auch mit Administration, also Papieren zu führen, in richtige Zeit zu machen. Wenn ich habe Wettbewerb gemacht, ich habe immer meine Kandidatur, wie sagt man das,
deine Bewerbung.
Meine Bewerbung 2 Stunden vor Ende geschickt.
Ich bin auch so, ja.
Immer.
Ja.
Und ich denke, warum muss ich immer in letzter Minute machen, alles. Aber
ja.
Und Berlin eigentlich, ich wollte schon in Berlin diese Opernstudio machen, aber ich war zu spät
mit der Bewerbung.
Mit Bewerbung. Und das war schon, wir hätten das vor Oktober gemacht sollen. Ich hätte das vor Oktober gemacht sollen. Und die Konzert war im Dezember. So, ich hatte Glück, dass Boris Anifantakis da war, weil die hatten keinen gefunden und die waren noch im Such.
Wahnsinn.
Aber man könnte das auf Internet nicht machen.
Natürlich nicht, ja.
So, es ist wirklich ein super Glück und deswegen sage ich immer zu jungen Sängern, die mich über beraten, fragen, die sagen, nehmt alle Konzerte, was kommt, nehmt alle Möglichkeiten, weil man weiß nie, wer ist im Saal.
Es ist genauso. Auch das schlecht bezahlteste Konzert am Anfang, du denkst, ach, wozu?
Aber
wer weiß, wer dich da hört.
Es kann etwas öffnen.
Gerade wenn du noch so auf der Suche bist und nicht weißt, wohin geht's, man muss alles irgendwie wahrnehmen, ne? Und sich auch nicht zu schade sein.
Natürlich nicht.
Ja.
Und also, die erste Konzert, weil ich habe gegeht, da war in ein Kloster irgendwo in Deutschland. Ich habe 5 verschiedene Züge genommen. Und, aber es ist so eine Erfahrung. Ich liebe diese Erfahrung.
Ja,
und macht mich so viel Spaß, danach zu denken, oh lala. Und das für 200 Euro habe ich gemacht. Aber es
irgendwie hat es einen erfüllt.
Genau.
Ne? Ja.
Und ich habe auch davon gelernt.
Ja.
Und ich weiß, das hat auch etwas in mein Leben geöffnet. Irgendwie.
Ja.
Also.
Toll. Toll.
Oh,
Berlin war ja dann wirklich der Beginn deiner internationalen Karriere. Und du hast auch, ich meine, klar, die Pamina haben wir gerade drüber gesprochen, aber es ging ja auch danach sofort weiter. Du hast dich ja quer durch das Repertoire gesungen, auch mit den eigentlich Highlights einer Karriere. Also die Pamina kam, die Euridice von Gluck hast du übernommen, die Traviata kam sofort. Erzähl mal, war das in deinem Sinne oder war das auch so?
Ja, nee, aber das war mein Wunsch.
Das war dein Wunsch,
das war meine Kondition.
Wow.
Ich möchte, okay, ich gehe im Ensemble in Berlin, aber ich müsste als erste Jahre im Ensemble Traviata singen.
Super.
Aber das ist so, dass ich denke auch wieder, du warst so unbewusst, Elsa, wie hast du das? Weil ich habe das schon seit, so, das war mein erstes Jahr, so, es ist 5 Jahre her, habe ich Traviata gesungen. Fast 5 Jahre her oder 4 oder 5, also schon lange Zeit her, und ich habe das nicht mehr gesungen eigentlich. Und heute, wenn ich Traviata wieder singen müsste, muss ich sehr, sehr viel Arbeit. Und ich denke, wie habe ich das geschafft? Keine Ahnung. Aber und warum wollte ich das? Keine Ahnung. Aber so war es in diesem Moment.
Ich bewundere das, weil du hast dir von Anfang an, obwohl du sagst, ja, du warst mit allem so spät und irgendwie so, aber trotzdem,
ja, aber
du
trotzdem
hast ein klares Ziel im Kopf gehabt. Und dir war klar, ich möchte dann das singen und dann das singen. Und hast das auch so formuliert. Das muss man sich auch erstmal trauen, zu sagen, ich möchte, und das ist der Grund, weshalb ich hier komme. Toll, also ich bewundere das zutiefst.
Ja, und ich verstehe das auch nicht so gut, wenn ich ehrlich sprechen kann. Ja. Es ist irgendwie, es kommt von einem Instinkt, ich glaube. Und deswegen denke ich, am Anfang Intuition ist so wichtig, das zu, nachzuhören. Und irgendwie ein bisschen verrückt muss man sein. Also deswegen habe ich immer gehasst, alle diese Leute, die sagen am Anfang, langsam, pass auf, du wirst dich wehtun. Weil ich denke, also natürlich muss man nicht sich in Gefahr stellen, und es ist dumm, irgendwas zu tun, wo man denkt, okay, das hat mich kaputt gemacht. Aber irgendwie ein bisschen eine verrückte Gedanken, oder es gibt so eine Energie im Leben, die wirklich von Angst und Hass gezogen ist, oder von Liebe und Desire und Spannung. Ja. Und diese Energie, diese richtige Energie von Liebe und mein Passion, habe ich sehr, sehr viel gefolgt und fast nie über Angst oder über
Zweifel.
Moralität oder Zweifel gehört. Ich war glücklich, weil ich hatte wirklich gute Leute um mich rum und habe immer über alle Sachen mich viel Gedanken gemacht. Vorher habe ich immer alle ganz tief gedacht, aber auch irgendwie eine spontane Entscheidung. Mhm. Also beide geht zusammen. Mhm. Deswegen ist es schwer zu erklären.
Ich verstehe, aber was du meinst.
Es war nicht nur verrückt, aber auch ein bisschen.
Ja.
So, und das lernt man nicht. Ich habe das von niemandem gelernt. Es ist, und deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich würde das heute so machen. Ja, also es kommt wirklich in ein Präsent, ein Moment in die, und so war es in diesem Moment, habe ich gemerkt, irgendwie auch meinen Namen, ich wollte nicht so nur eine Sängerin im Ensemble sein. Das war also, weil ich habe immer Ambition gehabt und ich wollte auch eine internationale Karriere haben, und ich habe gedacht, es ist wichtig, Achtung, du musst nicht nur im Ensemble gehen und dann ein ruhiges Leben
gemütlich werden.
Ich wollte nicht so. Mm. Es war auch so eine Entscheidung, lass uns Entscheidung sagen, die auch so einen Weg gezeigt hat. Und da ich bin damit sehr, ich nehme das sehr ernst, weil ich glaube wirklich, man soll nehmen, was das Leben uns bringt, aber man muss auch irgendwie seinen Weg
Ebenen, sagt man ja, vorbereiten.
Ja,
also so, ich bewundere das zutiefst, weil ich denke auch, zu wenig Menschen machen das. Viel zu viele Menschen geben auch Achtung auf die Meinung von anderen. Und das ist für dich auch eher zweitrangig, was die Leute sagen, Achtung, Elsa, pass auf, das ist zu früh, das ist so.
Ja, aber ich höre und dann ich komme nach Hause und rufe Freundin an oder mein Mann und ich rede darüber, und dann wirklich, ich sehe, kommt das von Eifersüchtigkeit, kommt das von Frustrierung oder kommt das wirklich von einem Liebegedanken von jemandem, die wirklich
sich Sorgen macht.
Genau. Mhm. Und dann ist völlig in Ordnung, und dann kann ich auch die richtige Entscheidung nehmen. Und ich bin, also zum Beispiel, ein Beispiel zu nehmen, die ganz aktuell ist. Ich hätte, wie du weißt, die Fiordiligi gesungen sollten, und ich habe selbst, da war wirklich meine eigene Entscheidung, vor 2 Wochen habe ich gedacht, okay, da kriegen wir ein Problem. Ja. Du wirst stimmlich zu müde sein, danach Contessa und Elvira zu singen. Elvira war in Premiere. Wir haben fast nur Don Giovanni geprobt, fast keine Probe für Così und Le Nozze. Und ich habe gedacht, da ist gefährlich.
Ja, ja.
Und niemand hat mir das gesagt. Genau, und da habe ich gedacht, warum da, wo es wirklich gefährlich ist, warum niemand ist da, mich zu schützen? So, das ist komisch, weil es ist, weil die Leute denken, Mozart, es ist okay.
Ja.
Aber das ist nicht okay, das war zu viel, das war in die Grenze zu viel. So, deswegen, ich höre viel an, aber ich am meisten höre ich über mich selbst, weil ich weiß, wenn es ist gefährlich.
Im richtigen Moment weißt du, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Aber das ist doch toll.
Ja, das ist ein Glück. Also Gott sei Dank bleibt es so.
Ja, aber kommen wir gleich auf den nächsten Meilenstein deiner Karriere zu sprechen. Der ist nämlich schon in greifbarer Nähe. Mhm. Ich sage nur Sommer, Aix-en-Provence, Salome-Debüt. Erzähl mal. Ich meine, mit 31 möglich, aber ungewöhnlich.
Okay, so. Ich muss ein bisschen Kontext geben, weil das ist auch so eine Entscheidung. Es hat nur funktioniert wegen einem Kontext. Ich habe das selbst nicht gefragt. Natürlich habe ich auch so ein crazy thing gemacht. Auf mein erstes Album habe ich Salome, die letzte Szene, aufgenommen, aber auf Französisch.
Yeah.
Und das war auch so ein crazy Gedanke. Ich wollte auf mein erstes Album Salome einspringen.
Super.
Warum? Keine Ahnung. So war's.
Toll.
So, also, so, das ist normal, dass vielleicht Salome früher in meine Karriere gekommen ist, als wenn ich das nicht
Klar, weil du gibst
hätte.
Den Weg schon vor auch.
Genau.
Ne? Ja.
Aber ich habe das nicht gefragt. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, als 31 Jahre alt Salome zu singen. Aber vor 2 oder fast 3 Jahre jetzt, es ist schon so lange Zeit, das ist auch das Problem mit unserer Karriere. Wir kriegen die Vorschläge so viel im Voraus. Es ist wirklich schwer auch zu wissen, wer bin ich in 3 Jahren? Wo werde ich sein? Was schaffe ich wirklich?
Passt das man noch muss, zu mir?
Genau, man muss wirklich eine Imagination haben.
Eine gute Vorstellungskraft. Ja.
Und so vor 2 oder 3 Jahre hat Andrea Breth, die Regisseurin, deutsche Regisseurin, mich angerufen und gefragt, hättest du Lust, über Salome zu singen? Und am Anfang habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht, du meinst, die Page am Anfang oder wie heißt er? Ich habe nicht verstanden und sagen, nee, die Salome.
Ja.
Salome Strauss wollte dass Salome sieht und singt, wie sie ist 16 Jahre alt.
Ja, ja.
Er wollte, dass sie jung klingt und ich möchte das auch. Ich habe gedacht, okay, wahnsinnig, also das brauche ich Zeit. Natürlich hat mir sie Zeit gelassen und sie hat mir auch erklärt, wir machen die Dresden-Version. Das ist eine Version, die ein bisschen gearbeitet für lyrische Sopran.
Ja.
Es gibt Stellen, wo es ist ein bisschen leichter für Salome.
Ja.
Also extrem leichter ist es nicht. Es ist trotzdem Salome Strauss. Aber trotzdem, das kommt auch in die Entscheidung drin. Und ich kenne Aix-en-Provence, ich kenne Le Grand Théâtre de Provence. Die Akustik ist sehr gut, die Größe ist auch menschlich. Und in alle diese Konditionen zusammen habe ich gedacht, okay, ich kann das machen.
Ja, ja.
Heute ich zweifle noch. Also heute ist es noch schwer, mich wirklich zu vorstellen, die Salome zu singen auf der Bühne. Aber ich gebe mir so viel Mühe, das wirklich gut zu singen, gut zu lernen und eigentlich wie Mozart oder Verdi zu singen.
Ich glaube, das ist das Wichtigste, immer man selbst zu sein und nicht dann zu kopieren und denken, ich muss jetzt eine dramatische Stimme.
Aber ich kann das nicht. Also ich habe Glück, ich kann meine eigene Stimme nicht trafikiert noch?
Umwandeln oder,
genau.
Oder ja.
Kann ich nicht.
Ja.
Ich habe so eine...
Verstellen,
mir ist so wichtig, treu mit mir selbst zu bleiben. Und ich weiß, das wird mich auch retten.
Unbedingt. Ich glaube auch, das ist der einzige Weg. Egal, was man macht, man muss mit seiner Stimme singen. Ne?
Ja.
Alles andere rächt sich. Ne?
Ja.
Sei es das Abdunkeln, Vergrößern oder karikieren, kopieren.
Und wie kann das Publikum ein Gefühl kriegen davon? Weil we cheat at this moment.
Ja. Wir sind nicht ehrlich.
Nee. Ja. So, ich sehe auch sofort, wenn ein Sänger probiert, jemandem anderen zu sein.
Und ich hasse das. Das langweilt mich sofort.
So, ja.
Wenn ich also, sofort merke, auch wer welche CD gehört hat. Ja, also nicht nur die allen Kadenzen übernommen hat, sondern auch wirklich jede Farbe.
Die Interpretation,
oh, ja. Schlimm, schlimm.
Ja. Nee, weil ja, das hat keinen Grund. Aber dann muss auch natürlich jetzt für die Salome, muss das Orchester auch wirklich aufpassen.
Ja,
weil
natürlich.
Ich möchte keinen Druck auf meine Stimme machen. Und ich weiß schon, dass manchmal ist das Orchester zu dick. Es ist so geschrieben.
Bei Strauss neigt man auch dazu wahrscheinlich schnell.
So, ne? Strauss ist auch ein bisschen, er ist lustig. Er sagt, sie muss wie ein 16 Jahre alt klingen und er schreibt für einen Tristan und Isolde. Also da
das
muss man aber ein
Ironie,
bisschen...
Ja. Nein, aber auch wenn man denkt, also das sind auch wieder diese gefährlichen Traditionen, die Salome wurde immer dramatischer besetzt, aber geht man mal zurück in die 40er, 50er Jahre, das hat eine Ljubavelic gesungen, die einen durchaus jungen, fast mädchenhaften Ton hat, eine Maria Cebotari, die kaum 40 geworden ist überhaupt in ihrem Leben. Ja. Also es ist möglich, auch als junge Sängerin eine adäquate Salome zu singen.
Natürlich.
Also ich denke, da muss man jetzt auch nicht zu sehr, oh, und könnte sie, ich denke, das ist alles machbar. Ja.
Deswegen sage ich, da hatten mir so viele Leute angerufen und gesagt, das ist gefährlich, du wirst dich töten und alle. Und ich war, also hallo, das ist nur in 3 Jahre, calmez-vous. Es war so, deswegen manchmal, es ist eher Fantasie, es ist eher Phantasma, wie sagt man das, von den anderen Leuten, die fantasmiert etwas, die denken, ah, die Salome ist nur für ein Birgit Nilsson oder für ein Nina Stemme geschrieben.
Ja.
Aber ist
Bullshit.
Es nicht. Das ist
wie gesagt. Ja. Manchmal muss man es so direkt sagen. Nein, ich glaube, du bist da auf einem guten Weg. Ich glaube, du weißt, was du machst.
Ich hoffe, und ich weiß auch, dass ich habe so ein gutes Kreis um mich rum, auch eine wunderschöne Lehrerin, sie wird auch da sein für die italienische Proben und für die auch szenische Proben auf der Bühne mit Orchester. Und ich denke, das ist immer wichtig, ich fühle mich nicht allein und ich weiß auch, dass die richtigen Leute sind da, um mich zu helfen.
Das ist so wichtig,
und
oder?
Das ist wichtig.
Ja, dass du dieses Umfeld hast, wo du weißt, ich kann da wirklich loslassen und auch vertrauen.
Ja. Das
und
ist für mich, das ist die Base.
Ja.
Ohne
das
wäre ich nicht, wo ich bin, weil ich habe immer meinen Gesanglehrer vertrauen und ich habe verschiedene Gesanglehrer gehabt, aber es war immer mit so ein tiefe Vertrauen und das hilft und man weil so, wenn ich Buch lese über erfolgreiche Personen oder solche Sachen, also nicht besonders erfolgreich, aber Personen, wo die haben etwas in das Leben erreicht. Die sagen immer, die haben ein Konfidenz irgendwo. Man muss etwas vertrauen.
Ja, richtig.
Oder sich selbst oder unsere Umkreis. Also sich selbst ist sehr, sehr wichtig. Da, also ohne sich selbst zu vertrauen, ist es schwer. Aber manchmal, wie gesagt, man zweifelt. Und in diesem Moment braucht man Leuten, wo man sagen kann, okay, in mir selbst geht nicht so gut, ich vertraue mich nicht, aber das ist wurscht, das ist nicht richtig, ich kann es. Und da braucht man Stützung, wieder sein Selbstvertrauen zu haben. Und da war ich immer glücklich, diese Umkreis zu haben.
Und das hast du aber auch von Natur aus, oder hast du das auch lernen müssen, dieses Selbstvertrauen, oder hast du da auch irgendwie Tricks gehabt, um dich zu beruhigen? Ich meine, ich kenne Sänger, die haben einen Coach dafür.
Ja.
Also das bist du einfach, ja?
Ich denke, es war auch spontan und natürlich, aber ich mache seit 7 Jahren jetzt eine Psychoanalyse, wie sagt man das?
Ja, Psychoanalyse.
Psychoanalyse. Und das hat mein ganze Seele und Leben gerettet.
Wow,
also,
spannend.
Das ist mit Gesangsstunden ist die zwei Sache, die mir hilft, auf der Bühne zu stehen.
Interessant. Ja. Da hast du viel über dich gelernt, ja?
Extrem. Und ich habe auch die richtige Wahl gemacht, um die richtige Sache in Vergangenheit wegzulassen, die richtige Sache zu behalten, zu verstehen, warum ist das eine Kraft oder warum ist das eine Schwäche. Und diese Schwäche bewusst wegzulassen, das bedeutet nicht einfach irgendwo anders anzuschauen, das bedeutet wirklich tief arbeiten. Und es ist so spannend. Also mir macht es so viel Spaß. Es ist wirklich wie Gesangstechnik. Es ist so ein ja, ein menschlich Technik.
Ich weiß nicht, wie man das. Du lernst beim Gesangsunterricht lernst du deine Stimme kennen, ja? Und jetzt lernst du alles andere kennen.
Auch mein
kennen.
Gehirn,
ja,
mein ja. auch ja. Körper. Also mein der Körper ist so mit dem bewusst alles oder unbewusst halt verbunden. Ja. Und ja. als Sänger, unser Körper ist unser Beruf.
Natürlich.
Es passt zusammen. So
und alle unsere Ängste übersetzen wir sofort in unseren Körper auf der Bühne. Ne? Ich werde sofort steif oder der Hals wird trocken. Und wenn ich das steuern kann, dann profitiert der Körper davon. Ne?
Natürlich. Ja. So deswegen für mich, das war mein Weg, auch wirklich so frei wie möglich zu sein. Und das wird, ich denke, ich werde das mein ganzes Leben machen. Also
toll.
Ich habe keine Gründe, diese zwei Sachen in meinem Leben wegzulassen. Also Gesangsstunde und Psychoanalyse.
Verrückten Sachen verfolgen dich ja auch so ein bisschen in deiner Karriere. Gleich das nächste Thema. August 2017, Bulgarien, ein Anruf. Genia Kühmeier hatte in Berlin kurzfristig die Schöpfung abgesagt. Und Simon Rattle wollte dich, obwohl er wahrscheinlich wusste, du hast die Schöpfung noch nie im Leben gesungen.
Und nee, er wusste das nicht. Ich denke, keine Leute kann das als... Es ist ein bisschen unnormal, die Schöpfung überhaupt nicht zu kennen. Aber in Frankreich, also ich habe wirklich viel Oper gesungen und viel Oper studiert. Messe oder Oratorio oder solche Sachen hatte ich wirklich viel weniger in meinem
in deinem
Repertoire.
Ja, oder,
und so, ich denke, die wissen da darum nicht, aber... Aha. Ich habe auch, das ist wirklich so lustig, aber ich schäme mich ein bisschen dafür, aber so ist es. So, ich habe, mein Agent hat mich angerufen und gefragt, also kannst du morgen fliegen nach Bulgarien und die Beschöpfung in 2 Tagen an der Philharmonie in Berlin, Philharmonie zu singen? Und am Anfang habe ich sofort Nein gesagt, weil ich war in Urlaub. Yeah. Und dann am Abend habe ich zusammen mit, so ich war mit meinem Mann und seine Familie in Bulgarien, er ist aus Bulgarien, mhm. und wir haben gesprochen und ich habe darum gesagt und die waren alle, die haben alles gestoppt und gesagt, hast du Nein zu Simon Rattle und Berliner Philharmoniker gesagt? Bist du verrückt, Mensch? Und ich habe gedacht, ja, aber ich kann das nicht. Ja, du kannst das, du musst das machen. So, wow. Ich habe sofort meinen Agent wieder angerufen. Ich bin auf Wikipedia gegangen, mhm. und habe geschaut, okay, was ist ungefähr, worum geht es und wie viel Musik muss ich lernen? Und ich habe komischerweise auf Wikipedia nur erste Teil von die Schöpfung gesehen. So, ich habe gedacht, das ist okay, das ist eine Arie, mehr Chor, dann ein Duo und ein paar Rezitative. Ich habe gesagt, ja, okay, das schaffe ich. Und dann, Tag danach, ich bin im Auto, im Weg zum Flughafen und ich nehme die Partitur auf IMSLP dann sehe ich plötzlich 3 Teile, dritte Teil riesig mit riesig. Adam und Eva.
Es hört nicht auf, ja.
Und ich denke, meine Güte, was habe ich jetzt gemacht?
Panik,
aber ich habe sofort die Partitur auf mein iPad runtergeladen. Yeah. Ich habe auch die Album auf Spotify eingeladen und habe alles in dem Flugzeug gelernt. Wahnsinn. Und dann in mein Hotel und am Abend könnte ich die ganze Partitur. Warum und wie, das ist Adrenalin. Ja. Das kann man nicht erklären.
Das kann man wirklich nicht erklären, nee, oder?
Ja. Das ist solche Moment, wo ich denke, das Gehirn ist nicht gleich. Es passiert etwas. Mhm, und am Tag danach hatte ich die erste, um 11 Uhr oder 12 Uhr, hatte ich so ein kleines Probe mit Klavier und Simon Rattle. Es ist super schön gelaufen. Er ist so ein lieber Mensch. Also wirklich, das ist mein Lieblingsdirigent. Und dann ein Probe mit Orchester, Tag danach GP und dann Live-Übertragung. Direkt,
Natürlich. Also, du weißt, die Berliner Philharmoniker, genau, diese Streaming-Plattform.
Sofort live, erste Mal. Ja. Aber das war ein Traum. Also das ist eine meiner besten Erfahrungen und auch das Orchester. Also alles ist unglaublich.
Es ging auch wunderbar, ne?
Ja.
Also meine Frau sagt auch, deine Version ist auf YouTube die schönste. Oh, also kein Mensch würde glauben, dass unter welchen Bedingungen das entstanden ist. Ja. Aber manchmal geht es eben.
Und deswegen, man muss einfach solche crazy Sachen ein bisschen erleben, weil sonst denkt man, es gibt zu viel Grenze.
Ja, richtig.
Diese Grenze gibt es manchmal, wie gerade für Fiordiligi, Contessa und Elvira, aber manchmal gibt die nicht. Und irgendwie muss man ein bisschen dieses Risiko nehmen.
Absolut. Und es hat dir sicherlich auch viel gebracht. Also ich kann mir vorstellen, die Leute haben natürlich auch dann sofort gemerkt, wow. Also.
Und ich habe auch damit in Luzern gesungen und auch in Philharmonie in Paris. Es war sehr wichtig für meine Karriere und auch meine Beziehung mit Simon Rattle. Mhm. Danach haben wir andere Konzerte mit LSO gemacht und wir werden auch in Zukunft wieder zusammenarbeiten. Also ich weiß, das war ein ganz wichtiger Moment und es ist eine meiner Lieblingserinnerungen.
Aber auch toll, also auch wieder, wo ich denke, auch wieder Schicksal. Ich meine, in dem Moment, wo du abgesagt hast und dann ist Zeit vergangen, bis du wieder angerufen hast.
Hatten die noch nie.
Man hätte auch noch 5 andere Fragen können, weil ich meine, in Deutschland ist es Standardrepertoire. Ja. Man könnte eigentlich in Berlin wahrscheinlich 10 finden. Ja. Aber auch, dass da noch, es sollte frei bleiben für dich. Ja? Manchmal ist es einfach so. Was ich mir auch noch der Gedanke kommt, ich meine, klar, du sagst, das Schöpfung kanntest du nicht, weil es ist kein Repertoire für dich gewesen, aber auch für dich ist überhaupt als Sopran noch vieles neu gewesen, weil, wenn ich mich richtig erinnere, du warst vorher Mezzosopran.
Ja.
Na? Der Fachwechsel kam eigentlich erst mit dem Berufseinstieg, oder?
Ja, aber das war auch ein Wahl, also erst so als Kind habe ich immer zweite Stimme gesungen, weil ich hatte ein sehr gutes Gehör und ich könnte das einfach. Und das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als erste Stimme zu singen. So zweite Stimme hat die Harmonie. Und also ich erinnere mich als Kind diese Gefühl, dass wir bringen die Magic, also mit diesem Ton. Also das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und irgendwie als 14 Jahre alt plötzlich hat mein Stimmen sich wirklich geändert. Also das ist wie für die Männer, gibt es gleich für die Frau. Es ist weniger...
Eine Art Stimmbruch.
Genau,
ja.
Es ist weniger extrem, natürlich. Aber ich habe wirklich gemerkt, okay, jetzt tut mich die hohe Tone weh. Das hat mir wirklich, ich habe wirklich meinen ganzen Hals gemerkt.
Ja. Da wehrt sich etwas, ja.
So, da habe ich erste Stimme gesungen, aber immer mit das Gefühl, irgendwas war zu eng.
Ach so, aha, es schließt, ja.
Genau, es schließt sich, es hat mich, ich könnte die Noten erreichen, aber es hat mich ein bisschen
mit viel Kraft
getan. Ja. Und als 17 Jahre alt habe ich angefangen, wirklich Solo-Gesangsstunden zu nehmen, als wirklich eine erwachsene Frau. Und da hat mein Lehrer in diesem Moment wirklich gemerkt, okay, wir müssen, um diese Tension wegzukriegen, müssen wir in die Tiefe gehen, wirklich wieder eine Entspannung in
der
Körper, eine Basis, eine gesunde Basis finden. Und da hatte ich Glück, wirklich, niemand hat etwas gegen das gesagt und ich hatte immer Lehrer gefunden, auch im, weil ich hatte immer Privatlehrer und Lehrer im Hochschule, verschiedene.
Ja,
das
ja,
ist
ja.
immer ein bisschen tricky.
Ja, aber es machen viele, ja.
Aber es war, es hat immer sehr gut gelaufen, weil die Lehrer war immer, haben mich immer respektiert.
Ja, toll.
Und immer, wenn, auch wenn wir wüssten, wahrscheinlich bin ich ein Sopran, das war ein gesundes Weg für mich, auch wieder meine Stimme schön zu machen und das Gefühl im Körper wieder zu genießen. Und die hohe Ton war immer ein Stress.
Ja,
und sind es noch. Also heute fängt es endlich an, ein bisschen mehr zu sich zu normalisieren. Aber es war bis 2-3 Jahre ein riesige Herausforderung, in die hohe Ton zu gehen.
Ja, ja.
So, aber heute natürlich ist es keine Frage. Ich bin überhaupt kein Mezzosopran und ich habe keine Lust, Mezzosopran zu singen. Aber es war diese Step by Step und ruhig zu sein, war wichtig.
Barock, Bel Canto, Wiener Klassik, du liebst sie ja alle. Aber wo geht die Reise für dich hin? Wo siehst du deine Stimme? Oder brauchst du diese Vielfältigkeit? Möchtest du das immer beibehalten, dass du sowohl eine Salome als auch eine Gräfin im Repertoire hast?
Ja, also ich denke, ich kann nur gesund bleiben, wenn ich diese Diversity habe. Und ich denke schon, meine Stimme wird Richtung, mal sehen, aber ich hoffe auch, also Strauß Heroin diese Richtung sein und vielleicht auch italienische Repertoire. Verdi, solche Desdemona oder die Daphne von Strauss oder Arabella, also diese Richtung hoffe ich zu haben, aber ich hoffe auch wirklich viele Liederabend zu behalten, ich hoffe auch Contessa, Elvira zu behalten, warum nicht auch mehr Barock zu singen, Popea und
natürlich.
Wie heißt die eine von die schönste Rolle? Oh, Fleming hat das oft gesungen.
Alcina.
Also, und auch verschiedene Sprachen, also Französisch, auch Manon, Marguerite, Juliette, also Thaïs, das hoffe ich auch zu haben und behalten in meine Karriere. Auch russische Repertoire möchte ich gerne peu à peu singen.
Tatjana
zum Beispiel. Und weil ich denke, so etwas zu eindimensional zu haben, könnte mich ein bisschen auch die Energie wegnehmen. Ich muss irgendwie einen Spaß behalten und besonderes Projekt haben. Nicht nur 5 Rolle, die ich überall singen kann, ohne zu proben. Also es gibt fantastische Sänger, die da machen und die können wirklich, die sind Master in diese Rolle. Also Nadine Sierra, die Gilda, sie kann das dem Kopf auf den Boden singen und die Füße in dem Himmel. Also es ist, aber, und das respektiere ich auch und die Netrebko hat auch das gemacht. Die letzten Jahre hat nur 3-4 Rolle
sehr
gesungen,
begrenzt,
überall. Ja. Aber das ist kein Weg für mich.
Das ist nicht, was dich interessiert.
Nee.
Ja.
Und ich werde auch dafür nicht gut sein, das weiß ich. Und ich möchte verschiedene Leute treffen und auch neue Projekte haben, die ich selbst nie gedacht hätte. Also
was Leute in dir sehen.
Genau, und auch diese Inspiration. Ja, und ich denke, wenn man fängt an, nur 3-4 Rollen zu singen, ohne zu proben, einfach zu kommen und zu singen, da ist man nur, man ist gut, aber diese...
Sehr unkünstlerisch, ne?
Ja, ich finde das, aber das ist meine Wahl und das ist meine Meinung, aber ich würde auch sagen, man hat viel weniger Chance, eine besondere Erfahrung zu erleben, weil man trifft viel weniger Leute, man arbeitet auch viel mehr intensiv und man kann auch die Figur von einem Charakter in einer Oper viel weniger verstehen, weil man kommt einfach, man singt, man hat keine Herausforderung anderen Leuten. Ja. Ich denke, Callas ist auch Callas gewesen sein, weil sie hat mit Toscanini wirklich viel gearbeitet, auch mit verschiedenen Sängern auch auf der Bühne wirklich gearbeitet. Und sie sagt selbst, sie hat keinen Spaß zu kommen und nicht zu proben, weil sie braucht das ist ein Teamwork.
Natürlich, natürlich.
Ich brauche auch zu merken, also der Dirigent oder die Dirigentin wird mich hochziehen.
Ja, fordern.
Genau,
fordern
das
vor
ist,
allem,
das,
ja.
Das ist wichtig für mich. Aber dann gibt es eine, also die einzige Exception, was ich habe im Kopf, es ist Marco Armiliato, ein Dirigent, und er macht fast nur Wiederaufnahme. Er kommt nur am Tag Generalprobe und macht die Premiere, aber er ist ein Genie für die Stimme.
Er kann das dann auch, ja.
Und er mag das. Man merkt, er hat Spaß auch im Live zu verstehen, okay, was möchte sie jetzt tun? Das ist anders.
Kann auch Spaß
das
sein,
ja. Das ist wirklich Spaß.
Ja.
Und mit so einem Dirigent könnte ich vielleicht ein crazy Wiederaufnahme machen, ohne zu proben und einfach auf der Bühne zu sein und diese Magic von dieser, man weiß, Unbewusstheit, das ist auch, kann auch schön sein, aber das muss wirklich die richtigen Leute sein.
Ja, absolut, absolut. Hast du auch mal eine Rolle bereut, wo du sagst, ach, das hätte ich lieber nicht gesungen, das hat mir entweder geschadet oder mich gelangweilt, das war daneben? Oder konntest du jeder Rolle irgendwas Schönes abgewinnen?
Nee, also ich habe schon Nein für Rolle gesagt, also zum Beispiel vor 3-4 Jahren hat mir Mimi gefragt und ich habe gedacht, ich bin ein Mimi-Fan und ich denke, Mimi könnte auch eine wichtige Partie sein für mich. Aber in diesem Moment wüsste ich, da kann ich noch nicht die Mimi geben, was ich habe im Kopf.
Ja, ja.
Für mich, Mimi braucht so ein viel runderes Stimme als zum Beispiel Traviata. Mhm. Traviata kann noch mit einem helleres Stimme klingen, irgendwie Puccini. Man braucht die Soße und man braucht irgendwie Creme und Süße.
Ja, ja, ja.
Das hatte ich in diesem Moment nicht. Ich war zu spitzig. Meine Stimme war zu gerade noch,
ja,
nicht rund genug.
Verstehe.
So, deswegen
du wärst selber nicht zufrieden gewesen mit deiner Mimi. Ja.
Aber heute wird Mimi viel besser passen, zum Beispiel. Auch wenn ich wie gesagt, keine dramatische Sopran, aber Mimi braucht kein dramatisch. Es ist eine sehr schöne lyrische Partie. Und jetzt denke ich habe endlich die lyrische Klang in meine Stimme gefunden.
Und kommt sie? Kommt sie?
Also leider haben meine Mann mir gefragt, aber ich war nicht frei. Mhm, aber wahrscheinlich. Also,
ja, ja.
Hoffentlich.
Ja.
Ja, ich glaube schon. Und aber sonst, ja. Ein Partie das und Opern, das ich würde nie machen, das ist diese riesig große französische Grand Opera, Les Huguenots.
Ja, ist gar nichts für dich, ja.
Überhaupt nicht. Ich mag diese Musik überhaupt nicht.
Ich
das
auch
ist
nicht. Ja.
Mir wirklich langweilig und ich denke, das ist auch für die Stimme gefährlich. Was der Oper ist so massiv, es ist nicht so gut geschrieben. Die sind keine okay. Entschuldigung, also das kann ich, ich würde nicht sagen, was ich wollte, aber die sind nicht so, für mich, die waren nicht so gute, also Aubert oder Meyerbeer, genau, die sind okay Komponisten, aber ich denke nicht, die haben die Stimme so verstanden, weil manchmal sind die ganze Streichenspiele die gleiche Stimme.
Das ist so instrumental auch, ja.
Ja, und man hört nicht die Sänger gut und es muss wirklich Wagner-Stimme sein, also dann könnte es vielleicht Spaß sein. So, gerade diese Grand Opera, französische Grand Opera und Wagner zum Beispiel, also vielleicht die Elsa in Lohengrin oder
die würde
Elisabeth,
dich noch interessieren, ja?
Die zwei, Tannhäuser und Lohengrin könnte mich interessieren, aber die Tetralogie.
Ja.
Und ich höre diese Musik auch nicht so gern. Also ich verstehe, das gibt so etwas Besonderes. Es ist... Auch Wagner ist ein Genie in seiner Art, aber irgendwie gibt es so eine Megalomanie, es berührt mich nicht.
Musik muss entweder zu dir sprechen oder nicht. Und ich glaube, dann ist auch wichtig, wenn du sagst, ich verstehe diese Musiksprache nicht, dass du sie dann in Ruhe lässt. Geht mir auch so.
Wie kann ich singen eine Musik, die ich nicht verstehe? Das
absolut.
Ist unmöglich.
Ja, absolut.
So deswegen, aber mal sehen, es wäre interessant, in 10 Jahren wieder ein Gespräch zu haben.
Machen wir, schreibe ich gleich auf.
meine Beziehung mit Wagner, mal sehen, ob das ändert sich.
Ja.
Aber heute würde ich, das ist ganz bestimmt Nein sagen.
Ja. Das ist ja das Schöne an der Zukunft. Wir wissen nicht, was kommt. Nee, wir sind für alles offen. Und wer weiß. Und in 10 Jahren reden wir nochmal und gucken, was davon in Erfüllung kam und was nicht. Vielleicht bist du dann die Wagner-Heroine.
Könnte sein. Mal sehen. Also ich heiße Elsa. Also.
Es ist verheißungsvoll. Absolut. Ja. Liebe Elsa. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das wirklich schöne Gespräch, für diese schönen Einsichte in deine wirklich beglückende Karriere. Ich wünsche dir alles, alles Gute für alle Projekte.
Wir freuen
uns auf die Salome.
Danke sehr.
Danke, Elsa.
Tschüss.